heute aus dem Staatsschauspiel Stuttgart. Am Mikrofon ist Dietrich Brandt. Wir befinden uns im Kammertheater, also im Gebäudekomplex der neuen Staatsgalerie. Man könnte auch sagen, mitten in der Stuttgarter Kulturmeile, und sprechen deshalb darüber, wie Kulturorte ein Stadtleben prägen, wie sie vielleicht auch eine Stadt verändern können, und das in digitalen Zeiten. Sie, Herr Rolf, beschäftigen sich eigentlich schon ein Berufsleben lang mit Kulturorten. Lange Zeit als Journalist im Feuilleton der FAZ und der Süddeutschen Zeitung, waren dann Leiter des Literaturarchivs in Marbach, sind jetzt seit Beginn dieses Jahres Präsident des Instituts für Auslandsbeziehungen in Stuttgart und in Berlin und viel international unterwegs. Fangen wir doch deshalb heute mal nicht mit Stuttgart an, sondern mit den Welten, die Sie bereisen. Wo haben Sie denn, Herr Rolf, in letzter Zeit vielleicht diese Erfahrung gemacht, dass ein Kulturort oder Kulturorte zumindest ein Stadtquartier prägen können, ein Stadtquartier verändern können oder gar eine ganze Stadt?
Ja, ich komme gerade, also vor 2 Tagen, also noch ganz erfüllt, also von den Eindrücken aus LA, Los Angeles zurück, und habe also genau das Phänomen kennengelernt, was Sie gerade ansprechen, also dass sich eine Stadt plötzlich innerhalb von wenigen Jahren, denn das ist für eine Stadt plötzlich, komplett verändert und verjüngt und verlebendigt dadurch, dass also eine Reihe von kulturellen Plätzen entstehen, die überdies also noch interessante Inhalte haben, tolle Sammlungen und fantastische Exterieurs, also sprich Architektur. Und diese Altstadt, dieses Zentrum von Los Angeles, Downtown, war also bis vor wenigen Jahren ein vollkommen verrotteter Platz. Also da wohnten bei Nacht in einer Stadt fast so groß, also von der Grundfläche wie hier Stuttgart, und da wohnten nachts ungefähr 10.000 Leute noch. Und es war gefährlich auf die Straße, es war hochgefährlich, brisant auf die Straße zu gehen. Und jetzt sind also innerhalb von wenigen Jahren drumherum eine ganze Reihe von Museen entstanden oder noch im Begriff zu entstehen. Das ganze Viertel verändert sich vollkommen. Es entstehen jetzt gleichzeitig große Residential Towers, also Wohntürme. Das heißt, Leute ziehen hin, die Grundstückspreise, die Mietpreise, die Hauspreise gehen in die Höhe. Gentrifizierung nennt man das. Aber diese Altstadt tut es wahnsinnig gut, weil die wird plötzlich in einer Weise attraktiv für junge Leute, für Künstler. Es ist unbeschreiblich, das zu sehen, was da also innerhalb weniger Jahre passiert.
Welchen Anteil hat denn die Kultur an diesem stadtverändernden Aspekt, den Sie jetzt beschrieben haben? Das sind in der Tat viele große Institutionen auch in den letzten 10, 20 Jahren entstanden. Also das MoCA ist noch ganz berühmt, das Museum of Contemporary Art in Los Angeles. Das hat der Pritzker-Preisträger Arato Isozaki gebaut. Es gibt noch viele andere Bauten, eine Walt Disney Concert Hall von Frank Gehry. Das sind eigentlich lauter große Namen. Peter Zumthor, dessen Masterpiece ja immer noch in Bregenz steht, das Kunstmuseum, wird die Erweiterung des LACMA bauen. Renzo Piano baut das neue Filmmuseum aktuell. Rem Koolhaas soll eine Shopping Mall bauen. Und die zentrale Frage für uns jetzt bei diesem Thema lautet ja, welchen Anteil an dieser Stadtentwicklung haben jetzt die Kulturorte, die da platziert wurden?
Naja, die sind natürlich die Kristallisationskerne. Ohne die würde das überhaupt nicht passieren. Da hat sich zum Beispiel auch vor 3 Jahren, 2016, die Galerie Sprüth-Magers, also eine sehr bekannte, prominente und potente deutsche Galerie, mit einer Dépendance niedergelassen, direkt en face vom LACMA. Ich habe gedacht, irgendwie geht's noch. Wie könnt ihr hier in dieser lausigen Stadtmitte, das geht nie und nimmer gut, knapp 4 Jahre später, würden viele Galerien gerne den Ort besetzen, den die damals besetzt haben. Das entwickelt einen solchen Sog, natürlich auch durch diese interessanten Architekturen, die entstehen. Das hat was wahnsinnig Aufregendes, wenn Sie das sehen. Also zum Beispiel auch, was Renzo Piano da jetzt macht. Das Museum der Academy of Film.
Also die Oscar auch vergibt, ne?
Die Oscars vergeben, da erkennen wir den Laden. Haben jetzt also als Quartier bezogen oder sind dabei zu beziehen, einen wunderbaren Bau, der Moderne, der späten Moderne, also wo so der Bauhausstil schon so ein bisschen so mit Art Deco-Elementen sich verbindet.
Das ist ein altes Warenhaus.
Der ist ein altes Warenhaus, altes Kaufhaus, das also jetzt entsprechend umgebaut wird und aufgefrischt. Und das sieht also schon rasant gut aus. Und dahinter hat, also durch zwei Brücken verbunden, Renzo Piano eine große graue Kugel gesetzt. Die sieht aus wie direkt aus dem Weltraum gefallen. Es gab mal einen Film, wo so eine große graue Kugel durch die Wand schlug. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, was das war. Aber das sieht selber also schon absolut filmisch aus. Es ist narrative, filmische Architektur. Unglaublich. Und daneben jetzt das Lagma, wo Peter Zumthor baut, der ja nun eine ganz andere, sehr konzentrierte Formsprache pflegt. Wie soll man sagen?
Ein Schweizer Calvinist, sehr reduziert eigentlich. Glatte Betonflächen.
Während Renzo Piano, das ist ja 40 Jahre nach dem Centre Beaubourg. Und das hat dieselbe Wirkung in Paris damals getan. Hat plötzlich die ganzen Galerien in dieses Viertel, in dieses Marais gezogen. Was also vollkommen, also mit seinen schönen Palais aus dem 16. Jahrhundert, dennoch völlig auf den Hund gekommen war. Und wo also die Penner auf der Straße auf dem Asphalt lagen und die Nutten standen, also es war ein unbeschreiblich auch malerisches Viertel, aber eben sehr verkommen. Und da rein, mitten rein, hat Renzo Piano, das war damals so sein erster großer Auftakt, das Centre Beaubourg gesetzt, gemeinsam mit Richard Rogers. Und jetzt, also 40 Jahre später, dasselbe nochmal in L.A. Und ich schwöre Ihnen, das wird ein Zentrum, wo demnächst also die Scharen hinpilgern, auch die Touristen. Also nicht nur die Kulturfreaks und das klassische Galerienpublikum.
Da scheint ja was zu entstehen, so wie Sie es beschreiben, Herr Rolf, in Los Angeles, wovon man auch in einer Stadt wie Stuttgart zum Beispiel träumen könnte. Auch hier sind Bauprojekte gerade im Gespräch. Und so wie Sie es beschreiben, es sind große Architektennamen da. Es ist eine sensationelle Architektur. Scheint man in L.A. ja Think Big zu praktizieren. Das fordern auch manche in Stuttgart, groß zu denken. Was würden Sie sagen, soll eine Stadt wie Stuttgart davon lernen, wie das gerade in L.A. praktiziert wird, oder vielleicht doch lieber nicht?
Naja, Sie können es nicht in dem Maße, Sie können das nicht nachahmen, Sie können das nicht kopieren. Das wäre vermessen, das wäre größenwahnsinnig, das wäre irgendwie lächerlich. Also wir haben einfach nicht diese Sammlerstifter, wie also zwischen dem LACMA und der Disney Concert Hall von Frank Gehry, Sie haben es gerade schon erwähnt, ist ein Museum entstanden von einem Stifterpaar und großen Sammlerpaar, die Broads. Das ist ein riesiges Museum, das hat also seinerseits 250 Millionen gekostet und zeigt also die Sammlung dieses Sammlerpaars. Sowas, also derart reiche Leute, derartige Nabobs, die sich leisten können, für ihre Sammlung gleich noch ein Haus zu bauen, die also nicht irgendeiner harmlosen bestehenden Nationalgalerie oder einem bestehenden Museumskomplex aufdrängen, wie das hier so häufig der Fall ist, also diese Zwangsbeglückung, sondern die es sich eben leisten können, dazu also auch gleich eine splendide Hülle zu bauen. Das haben wir, glaube ich, hier nicht. Also es gäbe in Deutschland vielleicht 3-4 Leute, die das könnten, die also nicht nur die Mittel hätten, sondern auch die kulturelle Kompetenz, die man für sowas braucht, und den kulturellen Willen. Dazu ist ja auch ein ungeheurer Wille notwendig, also sowas dann der Öffentlichkeit zu spendieren. Und der ist nun in Amerika da, der ist auch seit 100 Jahren da. Also wenn Sie nach Pasadena fahren und schauen sich an, was einerseits der Dosenfabrikant, der Konservenfabrikant Norton Simon dahingestellt hat, auf der anderen Seite der Eisenbahnmagnat Huntington, das ist ungeheuer. Und die waren von Anfang an dafür gedacht, die Schätze dem Publikum zu zeigen. Also nicht einzuschließen und irgendwie nur ausgewähltes Publikum, sondern wirklich Grand Public, ganz weit offen. Der Huntington hat sogar eine Eisenbahnlinie, der war Eisenbahnmagnat, der hat gleich ein paar kleine Bahnlinien gebaut, die Los Angeles mit Pasadena verbanden.
Das könnte man doch in Stuttgart mit S21 auch gut verbinden, neue Kulturprojekte. Ne? Aber in der Größenordnung zu denken, davon würden Sie abraten offensichtlich.
Ja, das scheint mir nicht der richtige Weg. Also für unsere Städte müssen im Gegenteil immer das Bürgertum und den bürgerlichen Kulturwillen bündeln und formen, so wie das ja auch hier in Stuttgart der Fall ist, wie es in Frankfurt der Fall gewesen ist, in Hamburg. Wir haben ja diese Traditionen, also des Bürgertums im Stiften, im Sammeln. Denken Sie an Städel in Frankfurt, denken Sie an die Hamburger Kunsthalle. Das sind durch und durch bürgerliche Sammlungen. Da ist nicht der eine große Sammler, der auch fast mit renaissancehafter Gewalt dieses Museum da hinsetzt, sondern das sind andere Kräfte. Auch das Frankfurter Museumsufer, das ja also eine fantastische Erfolgsgeschichte ist, ist anders entstanden. Das sind letzten Endes dann doch also bürgerliche Kräfte, vermehrt durch Bankenkapital, aber das müssen sie natürlich auch erstmal gewinnen.
Das Beispiel, das Sie jetzt zuletzt erwähnt haben in Los Angeles, das Broad Museum, also von dem Stifter-Ehepaar, er heißt Ellie Broad und seiner Frau, 2015, glaube ich, als jetzt vorerst letztes Museum in diesem Komplex entstanden, das fällt ja auch schon auf durch eine sehr spektakuläre Architektur. Das ist so ein, ich weiß nicht, wie Sie es beschreiben würden, so ein weißer Diamant, der da hineingesetzt wurde, extrem auffällig.
Und extrem eckig neben dem Gary.
Ja, in der Tat. Führt mich zu der Frage, die Sie ganz am Anfang kurz gestreift haben, Herr Rolf, nämlich der Architektur und der Rolle von Architektur. Also Sie haben das Centre Pompidou oder Centre Beaubourg in Paris erwähnt mit dieser merkwürdigen Außenhülle, wo das Gedärm des Gebäudes quasi nach außen gestülpt wurde und das Viertel völlig umgestaltet hat. Ganz berühmt ist natürlich das Guggenheim Bilbao mit dem sogenannten Bilbao-Effekt, auch von Frank Gehry gebaut. Welche Rolle spielt denn, sagen wir so, eine spektakuläre Architektur insgesamt, auch für kleinere Städte, zum Beispiel Stuttgart, wenn Kulturorte das Stadtleben, vielleicht auch das Image einer Stadt oder die Stadt selbst verändern sollen? Muss dann so etwas Spektakuläres irgendwie gebaut werden? Die Staatsgalerie hier immerhin, der Sterlingbau?
Der ist doch auch bis heute rasant schön, finde ich. Die Leute kommen ja heute auch gerne zu Museen, die also architektonisch was zu bieten haben. Und wo sie interessante Begegnungen auch haben können, also wo sie eine tolle Piazza haben und vielleicht Cafés und Restaurants. Es ist diese Mischung, diese Verdichtung. Und dann anständige Gastronomie. Sofort schaffen sie ein echtes Kunst- und Erlebnisquartier. Und es dient auch, sagen wir mal, dem, es schafft auch im besten Falle, im gelingenden Falle, wenn es also auch mit guten Programmangeboten verbunden ist, dann eben eine nicht nur ästhetische Spannung, die sie visuell wahrnehmen, sondern es schafft auch ein geistiges Spannungsfeld, wenn das gelingt. Nehmen Sie hier ganz in der Nähe den Fall von Schwäbisch Hall, also mit dem Würth Kunstmuseum, mit der Johanniterhalle, also mit dem Johanniterkloster. Das ist erstmal also toll, was da architektonisch reingesetzt worden ist, was mit dem Johanniterkloster gemacht worden ist. Und die Stadt ist ja einbezogen worden in diese ganzen Veränderungen. Die Stadt hat sich mit verändert und wird jetzt auch ganz anders wahrgenommen, nimmt sich selbst wahrscheinlich auch anders wahr. Also wenn heute Leute aus dem Architekturinteressante und stadtgeschichtlich interessierte Leute nach Deutschland kommen und wollen also eine schöne deutsche Stadt, also mit ordentlich dokumentierter Baugeschichte sehen, dann würde ich immer sagen, also okay, entweder Augsburg oder Schwäbisch Hall, weil da seht ihr nicht nur eine Schicht Gotik oder schönes 18. Jahrhundert oder Biedermeier 19. irgendwas, sondern ihr habt 6 Jahrhunderte prachtvoll erhaltener Stadtgeschichte, also mit schönem Barock drin und so, ist eben auch nicht bombardiert worden, die Stadt, jedenfalls also nicht signifikant. Und diese Stadt wird also durch das, was ihr jetzt neu implantiert oder spendiert worden ist, wird sie natürlich insgesamt also nochmal sehr gehoben und sieht sich, glaube ich, auch selbst mit anderen Augen. Und das sehen nicht nur die Touristen, das erlebt man auch, wenn man da lebt.
Da reicht dann die Michaelskirche in Schwäbisch Hall mit der riesen Freitreppe, wo auch die Freilichtspiele sind, dann offenbar nicht, sondern diesen Effekt, den hat tatsächlich der Unternehmer Würth mit seinem Mäzenatentum, seiner Kunsthalle dort in Schwäbisch Hall bewirkt, meinen Sie? Sonst wäre die Aufmerksamkeit gar nicht umgelenkt worden in gewisser Weise.
Nein, auf weil diese dadurch Stadt. Ist ein Gegenpol geschaffen worden, also zu der Stadt, die sonst auf die Kirche zentriert war. In der Kirche wurde ja übrigens also auch die Madonna gezeigt, die Meier-Madonna von Holbein. Also die Stadt hat einen zweiten Pol gekriegt und dadurch ist da eben auch so ein Spannungsfeld entstanden.
Also die Selbstwahrnehmung verändert sich, haben Sie gesagt, in dem auch das Image der Stadt natürlich verändert wird. In Schwäbisch Hall hat man den Glücksfall, dass diese 600, 700 Jahre Baugeschichte zu besichtigen sind, auch noch am Berg hat man so eine richtige Arenensituation, kann sich das alles ganz gemächlich, langsam, nach Punkt für Punkt anschauen. Es gibt aber natürlich auch Beispiele wie Weil am Rhein. Da ist keine besonders schöne Stadt drumherum. Das ist eine Eisenbahnerstadt bei Basel. Da hat Frank Gehry das Vitra Design Museum gebaut, diesen dekonstruktivistisch verschachtelten Bau, der auch sensationell ist. Und das Image dieser Stadt kann man aber auch damit verändern, offenbar. Also es kann an verschiedensten Orten unter verschiedensten Voraussetzungen funktionieren.
Naja, weil es da auch eine Verdichtung gegeben hat. Dann hat Zaha Hadid die Feuerwehr gebaut und
Tadao Ando hat, glaube ich, den Sitzungssaal auf jeden Fall gebaut.
Richtig. Ja. Dann gibt es die Fondation Bayerler in unmittelbarer Nähe. Also das hat natürlich magnetische Wirkung. Also da fährt man hin, auch nicht nur einmal, um das zu sehen, sondern da kommt man auch wieder hin. Also es ist ein schönes Beispiel, was Sie sagen, weil es ist ja praktisch fast auf dem platten Land ist das da passiert. Da war eben keine große, lange gewachsene Stadt mit bürgerlichen Traditionen, wie also hier die Stuttgart, Frankfurt, Hamburg, die wir jetzt genannt haben, oder herrscherlichen barocken Traditionen Dresden, so, sondern das ist im Grunde genommen eine kleine Eisenbahnerstadt, Grenzstädtchen. Und plötzlich ist das ein kultureller Magnet.
Es geht sogar noch kleiner, habe ich letztens erlebt, in Kirchentellinsfurt, ein Dorf bei Tübingen, das sonst wenige kennen müssen. Alte Textilindustrie, die gibt es natürlich nicht mehr, wird in Fernost zumeist produziert. Die Gebäude stehen noch. Ich dachte vorhin, als Sie dieses Warenhaus beschrieben haben in Los Angeles, genau das könnte ungefähr dieses Fabrikgebäude in Kirchentellinsfurt sein. Dort ist die Gustav-Mesmer-Stiftung drin, eine Marketingarchitektur. Und es ist eigentlich ein Areal, das man in einer großen Stadt vermuten würde. In Dublin gibt es sowas zum Beispiel. Und in großen Städten kommt aber jetzt doch etwas hinzu, was Sie anfangs auch kurz gestreift haben, nämlich das Phänomen der Gentrifizierung. Und da würde ich vielleicht gerne nochmal das Beispiel Los Angeles nehmen. In Kirchentellinsfurt ist das wahrscheinlich eher nicht zu fürchten, aber in Los Angeles vielleicht doch. Da gibt es noch ein anderes Viertel. Vorhin haben Sie Bunker Hill, Downtown LA, geschildert. Es gibt noch ein anderes Viertel, das heißt Boyle Heights. Und da verlief diese Kulturveränderung auch nach dem alten Muster. Also es gibt diese schönen alten Gebäude, die sind auch ein bisschen heruntergekommen. Es gibt Armut, es sind billige Mieten, die Künstler kommen, beziehen die Lofts. Mit den Künstlern kommen irgendwann die Bars, die Restaurants, die Cafés, die Hipster. Irgendwann kommen die Galerien. Und plötzlich gibt es in der Kulturszene dort in diesem Stadtviertel eine Allianz gegen Artwashing und Displacement, also auch gegen den Rausschmiss und die Entmietung. Dann wurden Galeristen besprüht, ein Galerist wurde als Kolonialherr beschimpft, an einer anderen Galerie stand plötzlich ein Riesenschriftzug White Privilege dran, ein dritter Galerist musste erleben, dass seine Website gehackt wurde. Da stand plötzlich eine Entschuldigung zu lesen, dass es ihm so leid tut, diesen schändlichen kapitalistischen Weg eingeschlagen zu haben und dieses Viertel völlig umgeformt zu haben. Also ist es doch offenbar in Städten oft so eine Art Konflikt. Also für die einen ist es eine Kulturveränderung, extrem positiv, es kommen auch große Namen, Architektennamen, und für die anderen ist es Artwashing und Rausschmiss. Hm. Wie kann man bei der Stadtentwicklung so einen Konflikt lösen, den wir natürlich auch in vielen anderen Städten in Deutschland erleben? Berlin muss man gar nicht groß erwähnen.
Es ist gut, dass Sie das sagen. Ich bin Ihnen dankbar dafür, dass Sie diese Schattenseite sozusagen der Gentrifizierung und der großen architektonischen oder architekturalen Gesten, dass Sie die auch aufrufen. Das ist in der Tat gar nicht so selten, diese Gegenbewegung. Die ist schon spürbar und die hat natürlich auch ihr gutes Recht, weil wenn da plötzlich also diese Weltstars der Architektur kommen und sich also ja mit dem nötigen finanziellen Rückhalt, der also geschaffen wird von den Städten oder von den Privaten.
Und natürlich auch mit großem Gestus auftreten.
Mit großem Gestus austoben und plötzlich alle Scheinwerfer richten sich da drauf. Wir nehmen das natürlich, oder wenn ich das vorher so positiv dargestellt habe, dann ist das natürlich der Blick des Außenstehenden, der mal dahin kommt, als Tourist oder als Kulturtourist, aber der nicht da wohnt. Und jemand, der da wohnt, erlebt das natürlich anders. Der kann das durchaus als eine koloniale oder kolonialisierende Geste empfinden. Deshalb ist es wichtig, dass man auch diese andere Seite, also was weiß ich, der Kulturentstehung und der kulturellen Milieus nicht aus dem Auge verliert in Städten. Denn es ist nicht immer alles zusammenzubringen. Sie können nicht alles gleichzeitig haben. Sie können nicht also den Kiez und die Architekturkirche, also Kiez und Kirche oder Kiez und Kathedrale, das sind ja die neuen Kathedralen, das kriegen Sie nicht in jedem Fall oder das kriegen Sie überhaupt nur selten unter einen Hut. Das kann sich auf die Dauer, in Paris hat sich das ja wieder ein bisschen eingespielt. Also das Marais hat dann auch wieder so seine Gegenkräfte mobilisiert. Das ist auch schon eine Weile her, jetzt ist es völlig kommerzialisiert, also auf Deutsch gesagt im Eimer.
Es ist eigentlich ein Disneyland für Touristen geworden.
Ja, es ist ziemlich scheußlich. Also zumal auch das jüdische Viertel also vollkommen zerstört ist und da, wo es noch so tut, als bestünde es, ist es also auch Disneyland.
Und die alten Bäckereien gibt es nicht mehr.
Nein, ja. Ist alles weg. Das ist weg. Und auch Goldenberg ist weg.
Das Restaurant.
Ja, das hat alles nicht überlebt. Es ist ganz, ganz selten. Ich wüsste jetzt auch kein positives Gegenbeispiel, wo man sagen kann, also da haben sie wirklich, also da haben sie tollen Architekturen, die großen Museen, da sind die großen Dampfer vor Anker gegangen. Und trotzdem ist da also noch dieses, was weiß ich, reiche Leben, also armer Künstler oder kleiner Cafés und so. Nein, das ist meistens, sind getrennte Viertel. Hauptsache ist aber, dass sie existieren, dass die auch noch existieren. In L.A. gehen Sie nach Venice oder so, da existiert das schon noch.
Sie werden aber eher an den Rand gedrängt, diese Viertel, wo diese Entwicklung wieder entstehen könnte. Also in Paris sind es die Kanäle, die jetzt als das neue Kreuzberg gelten zum Beispiel. Da ist man schon eine Weile unterwegs mit der Metro vom Marais aus. In Berlin ist es jetzt eher das hintere Neukölln, wo das gerade noch entsteht. Emser Straße ist aber Schluss, dann kommt der Ring und dann endet Neukölln. Also da merkt man richtig, das gerät jetzt an so eine Grenze. Also muss man doch eigentlich fürchten oder hoffen, ich weiß es nicht, dass so ein Mechanismus immer wieder in Gang kommt oder doch nicht?
Also ich würde das auch nicht sagen, dass das ein knallhartes Entweder-Oder ist. Also natürlich weichen die aus in Randgebiete, die dadurch aber auch überhaupt erstmal entdeckt werden. Also wie interessant die sind. Also das ist, was es da für tolle Lagerhallen oder so gibt. Oder alte Industrieanlagen, Industriebrachen oder so, die man also beleben kann, mit denen man was machen kann. Ich finde immer, was diese Viertel, und wir hatten das ja irgendwo am Anfang mit den geistigen Orten. Ja. Also geistige Orte müssen nicht immer von Frank Gehry gebaute Museen sein, sondern das können auch kleine Viertel sein oder Teile von Vierteln, also Achtel oder Sechzehntel von Vierteln, wo sie also eine gute Mischung haben. Ja, von allem. Auch von ganz heterogenen Elementen. Also gehen Sie hier nur, gehen Sie über den Deich.
Sie meinen in Stuttgart hier die B14, nehme ich an?
Ja, gehen Sie rüber, gehen Sie auf die andere Seite. Ich komme ja vom IFA. Schauen Sie sich die Umgebung des Waisenhauses an, mit diesen kleinen alternativen Cafés, mit dem Innenhof. Das ist so beliebt. Da gehen ja nicht nur Freaks hin, da gehen ja also auch gesetzte Damen hin und nehmen da ihren Kaffee. Dann haben Sie davor den Flohmarkt. Mitten auf dem Flohmarkt haben Sie eines der grandiosesten Denkmäler des 70-71er Krieges. Ich bin immer hellauf begeistert, ich bin alter Militarist, wenn ich das Ding sehe. Und direkt daneben haben Sie das Hotel Silber. Also nehmen Sie das doch mal alles zusammen. Wie überraschend, wie ja auch historisch verwirrend, teilweise bestürzend dieses Ensemble ist. Da haben Sie alles, da haben Sie Bildungselemente, da haben Sie Unterhaltungselemente, da haben Sie die Kunst, Sie haben den Kommerz und Sie haben die Geschichte. Und zwar die Geschichte auch durchaus in der etwas härteren Gangart.
Und das führt ja direkt zu der Frage, wie man bei solchen Kulturorten, vor allem wenn sie finanziell vielleicht auch besser ausgestattet sind, wenn sie mit etwas größerem Gestus entstanden sind, wie man es vermeidet, dass sie ein Eliteprojekt werden. Diese vorhin gerade schon angesprochene Allianz gegen Artwashing und gegen Displacement in Los Angeles würde anders argumentieren. Die sagen, da ist eine ökonomische Gewalt am Werk, also speziell im System Kunstmarkt, die man irgendwie stoppen muss, um die Zerstörung von Vierteln zu verhindern. Ich würde es mal abschwächen und sagen, wie vermeidet man, dass solche Kulturorte ein Eliteprojekt sind, vielleicht auch für die Happy Few oder zumindest als solche wahrgenommen werden?
Also, dass sie als solche wahrgenommen werden, kann man nicht so ohne weiteres verhindern, aber sie werden nicht so gebraucht. Also, ich bin durchs MoCA gegangen, geführt von Klaus Biesenbach, der kein ganz unbekannter Kurator ist, also die vielen in Deutschland auch aus der alternativen Szene kommt, bewirkt hat. Und dann also einen ziemlichen Aufstieg, der war zuletzt Chief Curator des MoMA. Und das sind nicht nur Elitenprogramme, das muss man sagen, die da gemacht werden, sondern das sind einfach Programme, die versuchen, alle Gruppen der Gesellschaft, und die Gesellschaft entwickelt sich ja in immer kleinteiligerer Weise in unterschiedlichste Gruppen, also bis hin zu den Individuen. Na, irgendwann sind die Gruppen alle bestehen aus einem Exemplar. Und diese Museen, also viele kommen daher wie der große weiße Elefant, aber sie haben mittlerweile einen anderen Begriff von dem, was sie sind und für wen sie da sind.
Und das liegt an Figuren, an Personen wie Klaus Biesenbach zum Beispiel. Also die spielen dann offenbar eine wichtige Rolle. Der hat es in Berlin schon geschafft, hat die Kunstwerke in der Auguststraße gegründet und aufgebaut. Ich glaube sogar parallel zu seinem Studium hat die Berlin Biennale gegründet, die heute immer noch eine wichtige Funktion in der Kunstszene insgesamt hat. Er ist dann, das haben Sie beschrieben, nach New York gegangen, ist jetzt seit März Leiter des MoCA in Los Angeles und gilt nicht nur als einer der besten Netzwerker in der Kunstszene, er ist es, glaube ich, auch. Er ist unfassbar charmant dabei, hat eine Gabe, Leute für seine Projekte zu begeistern. Die Frage ist, wie sehr hängt es also auch an einer Person wie Klaus Biesenbach oder an solchen Typen, möchte man fast sagen, um so eine integrative Wirkung zu erzielen?
Naja, die spielen schon eine sehr, sehr große Rolle. Übrigens, das interessante Phänomen ist ja, dass sich im Moment also die internationale Museumsszene, also gerade um deutsche Kuratoren und deutsche Leiter, Leiterinnen reißt. Woran das liegt, weiß der Teufel. Vielleicht an der Qualität unserer Kunstgeschichte. Da ist ja deutsche Geisteswissenschaft noch richtig gut. Vielleicht aber auch daran, dass Deutschland und die deutsche Kunstszene international eine große Rolle spielt, die trotzdem also immer im Ranking der international erfolgreichsten Künstler obere Plätze besetzen. Immer die Deutschen ganz, ganz stark mit dabei. Ich weiß nicht, woran es liegt. Also irgendwie, mir geht dieser Patriotismus ab, aber irgendwas scheint dran zu sein. Und jetzt anderes Beispiel. Nehmen Sie meinen früh verstorbenen Vorgänger hier im IFA-Amt,
Martin Roth.
Der hat diesen wahnsinnig tollen alten Dampfer, das V&A, das Victoria and Albert Museum, in einer Weise entstaubt und in Fahrt gebracht. Das ist unglaublich. Jetzt machen die weiter und tun, als wenn sie den Tiefenteller erfunden hätten. Machen eine Ausstellung also über zur Popmusik, zur Oper, zum Design, und zwar richtig knallige, große Blockbuster-Ausstellungen. Aber das haben sie von ihm gelernt. Er hat viele alte Kuratoren verprellt, die sagten, ach, wir müssen unsere ägyptische Sammlung ausstellen, das ist der Kern hier des Hauses. Und er hat gesagt, nein, wir machen was zu...
David Bowie zum Beispiel, das war der große Knaller.
Changes,
ja. Hat Martin Roth gerne zitiert, hat er auch mal in SWR2 erzählt. Das war so ein Song seiner Jugend, der ihn offenbar ein ganzes Leben lang geprägt hat. In seiner Arbeit, später in Dresden und dann eben in London, Changes. Also man muss bereit sein für so eine Veränderung, die konnte er vermitteln. Kann man denn auch den Umkehr...
Also die alten Kuratoren, die da fürs Silber zuständig sind und fürs Porzellan und so, das ist ja alles klasse, die Sammlungen sind wahnsinnig gut. Aber die haben sich natürlich die Haare gerauft. Aber er hat es geschafft, im letzten Jahr seiner Direktorenschaft, da war das V&A Museum des Jahres.
Ja, Changes. Aber und es gibt im Kulturleben viele oder einige, die auch diese Begeisterungsfähigkeit ausstrahlen, wo das übergeht auf das Publikum. Ich glaube, Herr Rolf, man kann Sie da auch nennen als Leiter des Literaturarchivs in Marbach. Sie sind so bescheiden, ich weiß, aber das hat, glaube ich, auch Ihre Gabe zu vermitteln, sehr zum Erfolg des Hauses beigetragen. Es waren nicht nur die Ausstellungen. Und dann gibt es aber auch Leute wie Okwue Enweso, den berühmten, kürzlich verstorbenen Kurator, ehemals der Documenta, auch der Biennale in Venedig. Wirklich auch eine Lichtgestalt, auch was das Programm betrifft. Der hat das Haus der Kunst in München übernommen. Alle hatten große Erwartungen, vielleicht ähnlich wie bei Martin Roth in London damals. Er hat ein hervorragendes Programm gemacht. Es waren lauter kleine Biennalen und Documentas, die er da gezeigt hat. ist aber nicht angenommen worden von der Politik und auch nicht vom Publikum. Also man würde vielleicht in digitalen Welten sagen, hat zu wenig Follower gehabt, das war der Vorwurf, zu geringe Besucherzahlen, er war nicht populär genug und auf Instagram würde es heißen, er ist nicht Teil einer Story geworden. Und das ist vielleicht der Knackpunkt dabei, muss man nicht immer auch eine gute Geschichte erzählen können über das eigene Projekt, über das eigene Haus, um dann vielleicht auch, nochmal LA als Beispiel, eine gute, neue, andere Geschichte über ein Stadtviertel oder eine Stadt erzählen zu können. Wie wichtig ist das?
Ja, natürlich brauchen Sie das. Sie brauchen die große Geschichte, Sie brauchen das große Narrativ für so ein Stadtviertel. Sie brauchen ein bisschen, jetzt greife ich noch höher oder noch tiefer in die Kiste, Sie brauchen ein bisschen Mythos.
Wie stellt man sowas her?
Ja, das ist nicht ganz leicht, aber es gelingt doch immer wieder. Und es müssen nicht unbedingt immer die großen Orte sein, von denen man es erwartet. Im Übrigen etwas von L.A. auch. Also ich hätte jedem den Vogel gezeigt, der mir das also vor 10 Jahren beschrieben hätte oder prognostiziert hätte. Ich hätte es nicht geglaubt. Es ist ein bisschen unglaublich, dass die jetzt plötzlich alle da irgendwie zusammenkommen und was die.
Ein wichtiges Element des Mythos natürlich. Ne?
Ja.
Es muss fast unglaublich sein, dass es entsteht.
Und das haben sie auch auf der kleineren Ebene, also der besagten Stadtviertelchen oder Achtelchen, Sechzehntelchen. Auch da brauchen sie irgendwo ein Zentrum, was der ganzen Geschichte, die ganze Sache zu einer Geschichte macht. Ich weiß nicht, ob mir jetzt ein gutes Beispiel einfällt. In Hamburg gibt es den Grindel. Das ist auch so ein kleines, unscheinbares, etwas vergammeltes Viertel.
Das ehemalige jüdische Viertel an der Außenalster, ne?
Richtig, das ist das jüdische Viertel. Und da mittendrin ist ein jüdisches Restaurant. Und die haben hinten auch einen Veranstaltungsraum. Und die machen ein super Programm. Und das hat sozusagen dem ganzen Viertel wieder sein Narrativ gegeben. Jetzt sind da auch ganz andere Elemente mit drin. Also da kommt dann eine Buchhandlung auf der einen Seite dazu, da kommt eine kleine Galerie dazu, da kommt ein toller Schuhladen. Das ist so fantastisch. Ich finde das auch immer so toll, wenn da auch solche eben kommerziellen Geschichten mit Teil der großen Geschichte sind. Also wenn das nicht nur ein reines kulturelles Narrativ ist, also so typisch deutsches Bildungsprogramm. Es ist doch viel lustiger und es ist viel attraktiver und es kitzelt mich viel mehr, wenn da plötzlich also dieser rattenscharfe Schuhladen dazwischen ist.
Das sind offenbar die Strategien der Verführung, die Ihnen zumindest sehr angenehm sind, Herr Rolf. Also dass es nicht nur mit Kultur geschieht.
Ja.
Und jetzt greife ich ein Stichwort auf, super Programm macht auch dieser kleine Laden, den Sie erwähnt haben, im Grindelviertel. Wie wichtig ist das Programm, wie wichtig ist der Inhalt, um solche Mythen zu begründen?
Das haben wir alle mittlerweile gelernt, die irgendwie in Museen, mit Museen arbeiten und so weiter. Es reicht überhaupt nicht mehr, das können Sie jetzt beklagen, das können Sie begrüßen, aber es reicht einfach nicht mehr, dass Sie, wenn Sie zum Beispiel ein Museum für angewandte Kunst haben, dass Sie Ihr schönes Biedermeier zeigen oder das Urmodell der Frankfurter Küche oder was auch immer, Ihr Silber, Ihr Porzellan, Ihre Möbel, Ihre Stoffsammlung und so, das ist alles toll. Die Kenner begeistert das nach wie vor, aber diese Kenner sind viel zu wenige Leute. Sie müssen das Publikum, was Sie haben möchten, und Sie möchten ja auch ein großes Publikum haben, das müssen Sie sich anders holen. Das holen Sie sich übers Programm. Sie holen sich es natürlich also auch schon über diese Verführungsstrategien, die Museen alle mittlerweile gelernt haben, also im Entree, sozusagen im Interface-Bereich, also zur Stadt, also wo das Museum irgendwie so offen ist, dass Sie kaum merken, dass Sie jetzt plötzlich im Museum sind, weil Sie wollten ja eigentlich nur mal eben diese Postkarten da durchblättern oder Sie wollten an die Bar gehen, wie hier beim Kunstwürfel zum Beispiel. Ne?
Also dem Kunstmuseum Stuttgart, ne?
Ja. Also diese Zone ist ganz enorm wichtig. Das haben alle Museen mittlerweile kapiert. Auch hier das Landesmuseum arbeitet ja gerade an seinem großen Raum unten und will den öffnen und attraktiver machen, gastlicher machen, einladender machen, verführerischer machen. Das ist sozusagen die halbe Miete, dass sie die Leute reinkriegen, dass sie Kaffee trinken, dass sie ein gutes WLAN haben, dass sie ein paar Zeitungen da liegen haben, dass sie einen tollen Shop haben. Aber dann die andere Hälfte der Miete ist einfach das tolle Programm. Und das kann eben nicht nur darin bestehen, dass sie eine Ausstellung machen und lassen dann, was weiß ich, bieten Führungen an durch Kuratoren, durch die Ausstellung. Das ist ja alles lieb und nett, das ist ja herzig, das macht man halt. Okay, ist auch gut. Niemand kann so gut da durchführen wie die Kuratoren und die Ausstellungsmacher. Aber sie müssen auch andere Geschichten machen. Sie müssen Leute einladen, die eine Geschichte, eine zusätzliche Geschichte dazu erzählen können, die vielleicht sich in die Ausstellung setzen und mit den Objekten ein bisschen spielen und darum wieder eine Geschichte entwickeln. Sie müssen sich schon was einfallen lassen fürs Programm. Und sie müssen interessante Leute einladen, die zu einem Teil der Ausstellung machen. Dann ziehen sie das Publikum, dann werden sie magnetisch. Und das kapieren mittlerweile also auch die etwas strengeren, bildungsstrengeren deutschen Museumsleute, Museumsmacher.
In angelsächsischen Häusern wird es oft ganz anders gestaltet. Ich habe das mal in Nottingham erlebt. Da steht auch so ein ziemlich sensationeller, relativ kleiner Kunstbau mit tollen Fenstern, sodass das ganze Gebäude so wirkt, als wären das Schaufenster zum Inhalt oder zur Kunst. Und man erwartet das, was Sie beschrieben haben, die Kunstvermittlung, eine gute Kuratorenführung. Und dann schaut man dort aufs Programm und sieht, dass jeden dritten Tag irgendein Fest. Es sind Workshops, es sind Filmabende, es werden ganz andere Leute aus dem Uni-Bereich und so weiter eingeladen. Und es ist buchstäblich jeden Tag belebt. Und dieses Kunstmuseum in der relativ kleinen Stadt Nottingham, Partnerstadt von Karlsruhe und auch ungefähr genauso groß, das ist ein öffentlicher, ganz selbstverständlicher, öffentlicher Ort, der von der Stadt auch so wahrgenommen wird. Also ganz wichtig scheint offenbar zu sein, die Konventionen irgendwie zu verlassen, vielleicht sogar stärker ausgedrückt, zu sprengen.
Ja.
Das ist so eine wichtige Verführungsstrategie.
Ja, absolut. Also solange wir irgendwo in unseren Elfenbeintürmen sitzen und die als Elfenbeintürme bewohnen und benutzen und uns da drin wohlfühlen und Programm also für die 50 Leute machen, die wir kennen und die wir sowieso alle im Adressbuch haben, können wir es auch gerade lassen. Also dann geht die Kultur und geht die kulturelle Bildung wirklich den Bach runter. Wir müssen sie mit unkonventionellen Mitteln, mit Mitteln teilweise kommerzieller Art und mit Spannung. Wir müssen lernen, wie Thomas Mann hat das mal über Schiller gesagt, hier in seiner letzten großen Rede in Stuttgart über Schiller. Wir müssen lernen, wie Schiller intrikat, spannend zu erzählen. Dann hat die Kultur eine Chance. Und ich finde das auch ganz in Ordnung. Also ich bin nicht von der puristischen Sorte. So, ihr müsst Leute ins Gespräch ziehen, die interessant sind, die stark sind, die das Publikum magnetisieren.
Würde so etwas auch die Legitimität erhöhen für Kulturorte? Also vielleicht auch für Orte, die man andernfalls als etwas elitär wahrnehmen könnte? Wenn diese, ich drücke es jetzt mal so aus, etwas softeren Strategien angewandt werden. Sie haben vorhin den Innenhof erwähnt, IFA-Galerie, wie sich Leute da versammeln können, die man möglicherweise nicht direkt mit dem Bildungshintergrund der jeweiligen Kulturinstitution in Verbindung bringt. Würde das dann auch bei einem breiteren Publikum mehr Legitimität schaffen für diese Orte? Was offenbar wichtig ist, zum Beispiel in Stuttgart, wenn man über die Kulturmeile diskutiert.
Ja, die Stadtbevölkerung, und die kann man sich ja nicht nur backen. Und die kann man auch nicht nur aus den oberen, teuersten Regalen nehmen, also die paar Hochgebildeten, die da untergebracht sind. Wenn man die Stadtbevölkerung wirklich einbeziehen will in die Kulturarbeit, die man macht, dann muss man sich ein bisschen was einfallen lassen. Und dann kann man ruhig, also diese soften Strategien, nichts dagegen. Solange man nicht insgesamt absenkt, das habe ich zum Beispiel nie getan. Und das würde ich auch für fatal halten. Also wenn man komplett irgendwie den Anspruch absenkt. Sondern, also ich finde, die richtig gute Mischung, und der ich auch für die Zukunft noch was zutraue, besteht darin, dass man elitäre Angebote und sehr entspannte Darbringungsweisen, dass man die kombiniert und wo das nicht geht, dass man sie mischt, dass man sie in gute Abwechslungsverhältnisse bringt, aber dass man nicht die Spannung rausnimmt, die zwischen beidem besteht.
Alles, was wir jetzt besprochen haben, Herr Rolf, spielt in real life, wie man heute sagt, also in der analogen Welt oder einfach an Orten in realen Räumen. Der Titel, den dieser Abend hier im Kammertheater des Staatsschauspiels hat, lautet ja: Brauchen wir Orte des Geistes in digitalen Zeiten? Ich glaube, das haben Sie implizit in der letzten Stunde mit beantwortet. Aber man kann die Frage ja auch umdrehen. Da auch im Kulturleben mittlerweile so viel im digitalen Raum stattfindet, also in dem zweiten großen öffentlichen Raum, der virtuell geschaffen wurde. Da gibt es die Berliner Philharmoniker mit ihrer Digital Concert Hall. Auch SWR Klassik kann man nennen. Oder letztens hat eine Produzentin von deutschen Debütfilmen erzählt, dass die im Kino fast gar nicht mehr wahrgenommen werden vom Publikum. Aber online gehen die unglaublich gut, auch bei einem anderen Publikum. Man muss gar nicht ein Phänomen wie Banksy erwähnen. Da gibt es das reale Schreddern, aber das war noch nicht der Hype. Sondern der Film, der danach kam, Shred the Love, mit seiner eigenen YouTube-Firma, Banksy Film, der hat den Hype erst ausgelöst. Und jetzt drehe ich die Frage mal um, also nicht brauchen wir Orte des Geistes in digitalen Zeiten, sondern umgekehrt, hängen wir vielleicht noch viel zu sehr an realen Orten in diesen digitalen Zeiten?
Na gut, aber die digitalen Repräsentationen hängen ja auch wieder, gehen ja auch immer wieder auf die analogen Orte zurück und verweisen auf die analogen Orte. Das ist ja ein ständiges Verweisspiel. Heute kann man auch keinen Purismus der analogen Welt mehr predigen, das tue ich auch nicht. Also ich meine schon, das einfache Smartphone hilft uns ja, die Stadt in einer ganz anderen Weise zu benutzen, die analoge Stadt. Dadurch, dass sie uns dadurch navigieren, dass sie uns Hinweise geben, also auf die interessanten Ereignisse in der analogen Welt. Also ich glaube, man sollte in keiner Weise das eine gegen das andere ausspielen. Überhaupt Geist gibt es doch gar nicht mehr. Hegelzeit, Tübinger Stift, okay, das gibt's noch, ja. Aber lasst euch das doch einpacken. Also heute läuft doch die Sache anders. Also ich wollte gerade mal, weil ich dachte, bei uns sterben die Amseln, habe ich Amselsterben nachgeguckt im Netz und gibt Symptome und fand ich erst nichts. Und dann zufällig habe ich einfach den Wikipedia-Artikel nachgeguckt. Der ist super, der ist fantastisch, da steht alles drin irgendwie. Und ich weiß jetzt oder meine zu wissen oder hoffe, die Amseln sterben gar nicht. Die haben nicht dieses Virus, die Amselkrankheit, sondern die gehen gerade in die Mauser. Deshalb benehmen die sich plötzlich so anders. Okay, also Wikipedia ist ein geistiger Ort, da pfeift mir die Amsel ihr Lied. Was ich meine, da sind wir, glaube ich, gar nicht weit auseinander. Kinder, so ist nun mal das Leben. Das ist ziemlich bunt und ihr könnt das nicht immer nur sortieren.
Es hängt wahrscheinlich auch vom Genre ab, ne? Film und Musik, das hat eigene digitale Räume, die oft inzwischen fast größer sind.
Ja.
Aber Theater?
Die Kinos leiden, es werden nicht mehr viele übrig bleiben, weil also viele Filme, also es kaum noch in die Kinos schaffen. Und die Kinos werden weniger. Also das Kinosterben wird sich noch eine Weile fortsetzen, bis es da auch wieder Gegenbewegungen gibt, dass die Leute sagen, nein, wir wollen doch die Filme gemeinsam anschauen und nicht nur jeder für sich, sondern wir wollen also dieses Ereignis, was weiß ich, ein Kino mit 400 oder 800 oder 1200 Plätzen und das ist es einfach, das ist der richtige Film.
Dann ist die große Qualität der Kulturorte, über die wir jetzt viel gesprochen haben, eigentlich im Gegensatz zu vielen digitalen Phänomenen, dass sie Ereignisorte sind und man diese Ereignisse an den Orten herstellen müsste, vor allem.
Ja, denn also ich meine, wir haben heute Abend ja auch wenn wir uns hier ein bisschen asozial auf der Couch fläzen und uns unterhalten, wir haben ja auch ein Publikum. Und dieses Publikum, man geht doch dahin und ich unterstelle mal, dass Sie hierher gekommen sind heute Abend, um das in live zu erleben. Es ist einfach etwas anderes. Noch, vielleicht werden unsere Simulationstechniken irgendwann so perfekt, dass wir es überhaupt nicht mehr unterscheiden können, dass uns auch nichts mehr fehlt. Aber noch im Moment ist es nicht so weit und es fehlt uns gelegentlich dann doch die Aura des Augenblicks und der schlichten einfachen menschlichen Begegnung.
Nehmen wir diese Aura des Augenblicks als Schlusswort in diesem SWR2-Zeitgenossengespräch mit Ulrich Rolf, Präsident des Instituts für Auslandsbeziehungen in Stuttgart und Berlin, davor Leiter des Deutschen Literaturarchivs in Marbach. Haben Sie vielen Dank für das Gespräch, Herr Rolf, und haben Sie vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Danke auch.